Liebe Gemeinde, etwas, was nichts taugt oder was billig ist, das kann bleiben, wo es ist und auch wie es ist. Aber etwas, was großen Wert hat, das sollte sauber sein und sauber gehalten oder immer wieder gereinigt werden. Edelmetall, zum Beispiel Gold, das wird im Feuer geläutert, um dort alle Verunreinigungen abzuschöpfen oder herauszuschmelzen. Unser Glaube soll sich als echt viel kostbarer als Gold erweisen und deshalb wird er getestet, wie Gold, das durchs Feuer geläutert wird. So schreibt Paulus einmal in seinem ersten Brief an die Christen gleich am Anfang. Und später im Kapitel 4 schreibt er etwas, was als Predigttext für den Bußtag auch mit angegeben ist. 1. Petrus 4, Abvers 12. Geliebte, lasst euch durch die Hitze oder das Feuer, die Feuerglut, die euch als Prüfung oder Versuchung begegnet, nicht befremden, als widerführe euch etwas Seltsames oder Fremdes, sondern freut euch, inwieweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Glückselig seid ihr, wenn ihr um des Namens Christi willen geschmäht werdet, weil der Geist der Herrlichkeit und Gottes auf euch ruht. Denn niemand unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder weil er sich in fremde Angelegenheiten einmischt. Leidet er aber als Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Denn es ist Zeit, dass das Gericht am Haus Gottes anfängt. Wenn aber zuerst an uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder erscheinen? Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm als dem treuen Schöpfer ihre Seele anvertrauen und dabei Gutes tun. Soweit Petrus. Geliebte, so beginnt er. Und Geliebte, das sind wir. Wir sind von Gott so geliebt, dass er uns nicht lassen kann, wo und wie wir sind. Er will uns retten. Und wenn jemand gerettet werden muss, dann befindet er sich offensichtlich in einer großen Gefahr, vielleicht Lebensgefahr. Mag sein, er weiß und merkt das selber gar nicht. Mancher sieht nicht, dass es schon brennt. Oder er merkt nicht, dass er sich auf dünnem Eis befindet. Oder in einem Abrisshaus. Mancher weiß vielleicht nicht, dass er etwas Tödliches gegessen oder getrunken hat. Oder dass sein Auto gar nicht mehr verkehrstüchtig ist. Trotzdem braucht er Rettung. Die Bibel sagt, alle Menschen brauchen Rettung, weil das Gift der Sünde sie für ewig umbringt und weil sie sonst mit dieser Welt zur Hölle fahren. Und wir sind von Gott so geliebt, dass er uns nicht lassen kann, wo und wie wir sind. Er nimmt uns an, wo und wie wir sind. Aber er kann uns nicht lassen, wie und wo wir sind. Und so holt er uns raus aus dem, was sonst auf den Müll käme. Er reinigt uns. Er vergibt uns. Er stellt uns wieder her. Er macht uns heil. Er gibt uns seinen Heiligen Geist. Und dann hält er mit uns Verbindung. Und dann möchte er, dass diese Verbindung zu ihm uns immer mehr prägt und unser Leben bestimmt. Und damit unterscheidet sich unser gerettetes Leben von unserem früheren Leben und von dem Leben anderer. Und das ist zu merken. Das ist zu merken, zum Beispiel an Auseinandersetzungen zwischen dem alten und dem neuen Leben. Und diese Auseinandersetzungen finden zunächst in uns selber statt. Jeder müsste das kennen von uns. Auseinandersetzungen zwischen dem Alten und dem Neuen in uns, da gibt es innere Kämpfe. Und wir haben auch unsere Kämpfe mit unserer Umgebung, die Gott nicht kennt. Beides heißt, wir leiden unter Anfechtungen. Oder Versuchungen oder Prüfungen. Wenn wir uns als Christen von anderen unterscheiden, dann müssen und werden die anderen sich ja irgendwie dazu verhalten. Möglicherweise bewundern sie uns und möglicherweise lehnen sie uns ab. Und dann kriegen wir Feuer. Davon schreibt hier Petrus. Und er sagt, liebe Leute, das ist ganz normal. Wundert euch nicht darüber, lasst euch das nicht befremden, sondern freut euch. Das zeigt, dass ihr Jesus Christus nahe seid. Er wurde gehasst, abgelehnt und hat deswegen gelitten. Und das passiert euch nun auch. Das heißt, ihr teilt sein Leben. Jetzt und deshalb auch in Ewigkeit. Kund zur Freude. Wenn er kommt, dann werdet ihr euch jubelnd, ganz ausgelassen freuen. Also freut euch auch jetzt schon. Ihr seid glückselig, euch ist zu gratulieren, wenn ihr geschmäht werdet oder beschimpft, getadelt werdet, wenn man euch Vorwürfe macht oder Vorhaltungen. Wenn man euch üble Dinge nachsagt, wegen dem Namen Christus, also weil ihr zu Christus gehört und er bei euch das Sagen hat. Wenn man ganz genau hinschaut in den Urtext, da steht dort ganz wörtlich, glückselig seid ihr, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet. Denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Gottes Geist der Herrlichkeit ruht auf euch. Er gibt euch viele wunderbare Dinge jetzt schon und er ist die Anzahlung auf das ewige Leben in Gottes neuer Welt, ja. Aber andere geraten in Rage, wenn sie diesen Geist bei euch spüren. Und dann geben sie euch Feuer. Sogar Menschen, die sich als Christen oder kirchlich verstehen. Und die schmähen euch dann sogar im Namen von Christus, im Namen Christi. Die geben euch frommes Feuer mit frommen Begründungen. So etwas gibt es. Und das gar nicht so selten. Denn das Religiöse ist immer der Feind des Geistlichen. Allerdings, wenn diese Vorwürfe begründet sind, dann habt ihr ein Problem. Wenn ihr als geliebte Kinder Gottes Mörder seid oder Diebe oder Übeltäter, irgendwelche üblen Dinge abdrückt, das geht nicht. Nun, Mörder sind wir vermutlich, hoffentlich nicht. Diebe, das gibt es durchaus in unterschiedlichen Formen. Also, Uli Hoeneß ist auch als Dieb zu Gefängnis verurteilt worden, aber Christus weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls Steuerhinterziehung ist auch eine Form von Diebstahl und solche Dinge. Nein, das sollte man Christen nicht vorwerfen können. Auch nicht, dass sie irgendwelche üblen, dummen Dinge drehen, dass sie Böses tun oder Schaden zufügen, Leute feindlich behandeln. Und noch was Interessantes ist hier genannt oder etwas Brisantes. Niemand unter euch leide als jemand, der sich in fremde Angelegenheiten einmischt. Wenn man es ausführlicher übersetzt, als jemand, der seine Nase in Sachen steckt, die ihn nichts angehen. Als Wichtigtuer. Als jemand, der auf Dinge sieht, die ihm nicht gehören. Oder der fremde Sachen, fremde Gelder veruntreut. Oder anderen Frauen nachsieht. Also, wo rührst du überall rum? Wenn du Gott gehörst, dann bleibe bitte bei den Sachen, die dir gehören und die Gott dir anvertraut hat. Es gibt Menschen und Dinge, für die hast du kein Mandat, für die hast du keine Verantwortung. Und davon solltest du dich fernhalten oder zumindest nicht einmischen. Das kann schon bei den erwachsenen Kindern oder Schwiegerkindern sehr aktuell werden. Also all das soll man uns nicht vorwerfen können. Falls doch, dann ist ganz schnell Umkehr angesagt, dass wir das als Sünde erkennen und bekennen und Gott und Menschen um Vergebung bitten. Und dann als geliebte Kinder Gottes zur Ehre Gottes weiterleben. Und zur Ehre Gottes leben, das bedeutet eben auch, wenn jemand als Christ leidet, weil er eben wegen seines Glaubens angegriffen wird und weil er da Vorwürfe bekommt, weil ihm Vorwürfe gemacht werden, dann soll er sich nicht schämen, sondern soll Gott verherrlichen und ehren mit diesem Namen. Es ist eine Ehre, als Christ oder wegen des Christseins zu leiden. Das Wort Christ ist ja für uns ein Allerweltsbegriff, den benutzen wir dauernd. Das ist im Neuen Testament ganz anders. Dort taucht das Wort Christ oder Christen nur dreimal auf überhaupt. Zweimal in der Apostelgeschichte. Da nennen Außenstehende die Jesusgläubigen Christen. Und vielleicht war das eher so ein Spottname. Und hier bei Petrus, das ist die dritte Stelle, da werden die Christen offenbar von Außenstehenden auch als etwas Fremdes oder Komisches empfunden. Da muss man draufhauen. Dem muss man Feuer geben. Nein, schäme dich nicht, das ehrt dich. Damit sollst du Gott ehren. Und am Ende schadet dir dieses Leiden auch nicht, das Feuer, das du kriegst, sondern das dient zu deiner weiteren Reinigung. Und die brauchst du, eben weil du wertvoll bist. Entweder die Vorwürfe sind berechtigt, dann geben sie dir Gelegenheit umzukehren und das ist gut, damit dein Leben wieder in Ordnung kommt. Oder die Vorwürfe bestätigen, dass dein Leben vor Gott in Ordnung ist und deshalb auffällt, dann geht es mit deinen Reaktionen weiter. Ob du jetzt in alter Manier reagierst und sauer bist, oder ob du alles unter dem Blickwinkel der Liebe Gottes siehst und dich weiter reinigen lässt, auch in deinem Innersten. Und da haben wir hier einen Vers, der es in sich hat. Und manche kennen ihn ja vielleicht schon. Denn es ist Zeit, dass das Gericht beim Haus Gottes anfängt. Wenn aber zuerst bei uns, was ist dann das Ende derer, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Wo fängt man denn an beim Saubermachen? Na, hoffentlich im eigenen Haus. Gott macht das so. Er will, dass sein Haus in Ordnung ist, das heißt seine Gemeinde, seine Kirche, sauber. Die Offenbarung zeigt, dass es am Ende eine Kirche oder Gemeinde in zwei gegensätzlichen Formen oder Gestalten geben wird. Das wird mit zwei Bildern beschrieben. Zwei Städte, Babylon oder Jerusalem, oder mit dem Bild von zwei Frauen, die Hure oder die Braut. Und das wird sich sortieren, auseinandersortieren. Gott unterscheidet das. Unterscheiden und richten hängt ganz eng miteinander zusammen. In der Sprache des Neuen Testamentes ist das im Grunde genommen ein Wort. Gott will ein sauberes Haus. Er will einen sauberen Tempel, eine saubere Gemeinde. Er will eine Braut für seinen Sohn, die nur Jesus meint und liebt und nicht fremd geht sozusagen. Und da braucht es Reinigung, da braucht es Zubereitung. Und dabei müssen sogar die Feinde Gottes mithelfen. Ehe Gott mit dieser Welt zum Ziel kommt, wird alles erschüttert werden, was erschüttert werden kann, sagt die Bibel, damit sich das Bleibende herauskristallisiert. Und das bedeutet auch, dass Kirche und Gemeinde, dass Kirchen und Gemeinden durch Krisen gehen, dass da kräftig geschüttelt und gerüttelt und sortiert wird. Gemeinde und Kirche gerät unter Feuer. Das kann verschiedene Formen von Verfolgung bedeuten. Das fängt mit Pressekampagnen und bissigen Kommentaren an. Aber das kann da sehr viel weitergehen, wie wir es weltweit erleben. Das können auch finanzielle Krisen sein. Das kann heißen, dass Strukturen fallen, nicht mehr aufrechterhalten werden können. Das kann heißen, dass führende Leute, dass Leiter fallen. Das kann vieles bedeuten. Und genau unter diesen Gerichten richtet Gott das zu oder richtet Gott das auf, was vor ihm bestehen kann. Und der Rest fällt schon mal. Vielleicht wacht ja mancher auf dabei. Manche haben den Anspruch an Gott, dass es ihnen als Christen oder dass es der Gemeinde oder Kirche immer noch gut gehen müsse. Wenn es einem Christen oder einer Gemeinde oder Kirche auf Dauer immer nur gut geht, weißt du, was das heißt? Das heißt entweder, dass sich ein Christ und eine Kirche im Grunde ihres Wesens gar nicht von der Welt unterscheidet und deshalb von ihr auch nicht in Frage gestellt und angegriffen wird. Und wer sich nicht von der Welt unterscheidet, der teilt ihr Schicksal, der geht mit ihr verloren. Oder es heißt, dass Gott diesen Menschen oder diese Kirche schon aufgegeben und dahin gegeben hat. Und dann lässt er sie ihr eigenes Ding machen und ihren Weg unkorrigiert zu Ende gehen. Das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Weil es von Gott her ein ganz hoher Aufwand ist, wenigstens die Gerechten zu retten, den Gerechten. Die anderen, die verloren gehen, werden hier Gottlose oder Sünder genannt. Das sind Menschen, die programmmäßig sündigen. Wir sollten uns von ihnen unterscheiden. Neutestamentliche Christen fallen auf. Sie leben ein Kontrastprogramm. Sie haben einen anderen Lebensstil. Und deshalb geraten sie unter Feuer. Es ist wichtig, das zu verstehen. Es ist wichtig, die Dinge von Gott her zu sehen. Und deshalb, wer wegen seines Glaubens an Jesus Christus, wer nach dem Willen Gottes unter Feuer ist, wer da leidet, der soll sein Leben, seine Seele ihm, den treuen Schöpfer, anvertrauen und dabei weiter Gutes tun. Das heißt, auch wenn du leidest, Gott kümmert sich schon um dich. Er bringt dich schon durch. Vertrau ihm doch da mal. Und nutze alle Chancen, Gutes zu tun, vielleicht gerade denen, die dir es schwer machen. Gott ist gut und er möchte, dass unser Leben zu ihm passt. Er liebt uns so sehr und wir sind ihm so wertvoll, dass er uns nicht lassen kann, wo und wie wir sind. Deshalb baut er uns in vielfältiger Weise auf und macht uns heil und tut uns ganz viel Gutes. Und deshalb lässt er uns auch durch Gerichte und Umkehrprozesse gehen, damit wir geläutert werden. Weichen wir dem nicht aus, sondern führen wir unser Leben in dem Allen zur Ehre Gottes. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Wir beten. Vater im Himmel, du erziehst uns und wir brauchen das. Das ist nicht angenehm, aber wir sollten das annehmen zu unserem Besten. Dein Wort sagt uns das. Danke. So öffne du bitte unsere inneren Augen, dass wir unser Leben in deinem Licht sehen. Lass uns erkennen, wo wir falsch liegen und falsch fahren, damit wir umkehren können. Lass uns erkennen, wo wir richtig liegen, damit wir uns nicht irritieren lassen. Hilf uns, zwischen berechtigter und unberechtigter Kritik zu unterscheiden. Hilf uns zu unterscheiden zwischen Leiden, die wir im Glauben überwinden, und Leiden, die wir im Glauben tragen sollen. Erbarm dich bitte über uns und unsere Kirche, dass wir uns nicht dem Zeitgeist anpassen, sondern deinem Heiligen Geist und deinem Heiligen Wort. Segne bitte und bewahre du im Glauben die verfolgte Kirche, die verfolgten Christen weltweit, dass sie dich in ihrem Leiden ehren können, dir treu bleiben und gestärkt aus dem Allen hervorgehen oder als Sieger in dein Reich eingehen. Lass uns die Zeichen der Zeit erkennen, dass wir nicht versagen und verzagen, sondern vorbereitet sind auf das Kommen deines Reiches und dass wir dem Kommen deines Sohnes den Weg bereiten. Amen.